was für eine Irrsinnsmöglichkeit, dass Leute, die eigentlich taub von Geburt an wären, damit hören können. Also, Segnungen der Technik.
Hörgespräche. Sinnvolles aus dem Leben.
Herzlich willkommen. Das sind die Hörgespräche Sinnvolles aus dem Leben. Danke, dass Sie wieder zuhören und wieder dabei sind. Ich bin Carola Gausterer und wir haben uns auch heute wieder einen sehr interessanten Gast eingeladen in unsere kuschelige Sitzecke hier im Einflussraum. Einer, der auf den Brettern, die die Welt bedeuten, zu Hause ist. Einer, der sehr viel schon gemacht hat. Er war am Düsseldorfer Schauspielhaus engagiert, am Volkstheater bei uns in der Stadt, am Münchner Residenztheater und seit der Saison 1920 auch am Burgtheater. Da wird jetzt nachgerechnet und geschaut.
Stimmt alles.
Stimmt alles, da freue ich mich sehr. Till Fierit, herzlich willkommen.
Hallo, danke. Danke für die Einführung.
Du bist Schauspieler, Sprecher von Hörbüchern und Beiträgen, zum Beispiel auch immer wieder regelmäßig auf Ö1 zu hören. Mhm. 2013 wurdest du mit dem Nestroy Theaterpreis für die beste Nebenrolle in Anna Karenina ausgezeichnet. Mhm. Jetzt so ein kleiner Überblick für unsere Seher und Hörer. Du bist in mehreren Bereichen tätig. Film, Radio, Hörbuch und auch Theater. Was bedeutet Hören für dich?
Ich bin ja aufgewachsen in der DDR. Mhm. Also in Leipzig waren wir. Und da gab es nicht so viele Fernsehsender, wie man das wahrscheinlich im Westen kannte. Wobei zu der Zeit, also ich bin jetzt 44, also zu der Zeit, als ich Kind war, gab es auch im Westen nicht so viele Fernsehsender. Wir im Osten hatten allerdings nur einen. Und man hatte auch nicht so viele Möglichkeiten, Fernsehen zu schauen, weil es war nicht leicht, eines Fernsehers habhaft zu werden. Mhm. Und wir hatten lange keinen Fernseher.
Das waren die späten 70er, Anfang 80er?
Genau.
Ja?
Genau. Also ich bin 77 geboren. Mhm. Das heißt, Anfang 80er eigentlich realistisch. Und wir hatten keinen Fernseher, weil das war ein Luxusgut, ein Fernseher. Was man aber natürlich hatte, waren Radios. Und ich habe als Kind viel Radio gehört. Ich habe das geliebt. Und ich vermute, dass das so begründet, warum ich da eine Affinität habe. Also ich würde sagen, eigentlich mehr als zum Fernsehen. Ja.
Ungewöhnlich in der heutigen Zeit, Kinder hören kein Radio mehr.
Ja, stimmt.
Also das hat sich
so, ja,
völlig verändert.
Was ich mitbekomme, erstens aus der Hörbuchbranche und zweitens auch von Freunden mit Kindern, da gibt's diese Tonys, mhm, ohne Werbung machen zu wollen. Mhm. Aber finde ich ein absolut cooles Produkt. Ich habe mit denen nichts zu tun. Ich bin neidisch darauf, dass die das so super umgesetzt haben. Ich habe ja auch mal in der Branche zu tun gehabt.
Erklär doch mal kurz, wie sowas ist, für alle, die nicht wissen, was eine Tony-Box ist.
Das ist praktisch ein kleiner, ein fast unzerstörbarer Lautsprecher, der oben eine Schnittstelle hat, dass man eine Figur draufstellt.
Mit Magnet.
Genau, du kennst es auch.
Ja, zwei Kinder.
Und dann fängt die Geschichte an, die auf dieser kleinen Figur drauf ist. Also das Tolle ist, dass es genau, wenn man diese Figur wegnimmt, hört es natürlich auf, weil das ist halt der Datenträger. Und wenn man die Figur draufsetzt, fängt sie wieder genau da an, weiterzumachen, wo sie vorher aufgehört hat. Und Kinder lieben das. Und ich glaube, Eltern finden es auch ganz okay, wenn sie nicht ständig mit demselben bedudelt werden. Naja.
Aber das gab's damals nicht. Jetzt haben wir den Faden verloren.
Das gab's aber damals noch nicht. Ja, genau. Also ich meine, heute hört man sozusagen, haben Kinder natürlich ausgesuchte Inhalte. Mhm. Den Luxus hatte ich damals noch nicht so. Wir hatten aus dem Westen, haben wir Pumuckl-Platten geschickt bekommen. Plattenspieler hatten wir natürlich auch. Und die habe ich hoch und runter gedudelt. Ja, also die sind Und auch ein wunderschönes, eine wunderschöne Platte kann ich jedem empfehlen, der keine kleine Kinder zu Hause hat. Der Traumzauberbaum.
Der Traumzauberbaum.
Von Reinhard Lacomi. Mhm. Herrlich. Ja, also ich hatte früh mehr mit dem Hören als mit dem Sehen zu tun. Und ich glaube, das hat in mir sozusagen, hat diese Liebe dazu irgendwie entstehen lassen.
Und auch die Faszination der Sprache und des Sprechens.
Wahrscheinlich, ja. In Folge daraus, ja.
Und die Faszination ist bis heute geblieben.
Ja, kann ich absolut bejahen.
Ja, was ist das Besondere an der Sprache, an der deutschen Sprache?
Ich spreche leider keine andere Sprache so gut, wie ich Deutsch spreche. Mhm. Es gibt, manche können ja toll, haben zwei Muttersprachen. Deswegen kann ich nur, also ist das nicht, Deutsch ist einfach, hat so viele schöne Facetten, mit denen man Stimmungen ausdrücken kann. Nicht umsonst gilt es ja als so eine komplizierte Sprache. Und man kann es entweder total geschwurbelt ausdrücken oder vollkommen geradlinig. Ich meine, also das geht wahrscheinlich in jeder Sprache. Aber mir macht es Spaß, erstens das zu lesen, zweitens das zu hören und drittens damit umzugehen, also wenn ich das selber mache.
Der Zusammenhang Sprache, Sprechen, Hören ist für einen Schauspieler besonders wichtig.
Denke ich, ja.
Sollte also sein.
Ja, es sollte so sein. Ich meine, sicher gibt es manche Kollegen und Kolleginnen, da ist, also jetzt das Schlagwort Performance oder Performer wichtiger als, als Sprache. Aber da geht es mir nicht so.
Im Musical und bei Fernsehshows sieht man das oft. Da tragen die Sänger, Sängerinnen oft so ein kleines Mikro. Das ist dann so angeklebt, ja. Mikroports oder so ähnlich heißt das. Das sieht man im Theater jetzt auch immer häufiger. Heißt das, böse Zungen behaupten, werden die Schauspieler jetzt schlampiger und können es nicht mehr? Haben das Handwerk nicht mehr so gelernt? Oder wie siehst du das?
Ist zum Teil richtig.
Ja.
Also es wird nicht mehr so viel Wert darauf gelegt, dass die Sprache wirklich hinten im zweiten Rang ankommt. Mhm. Also
wirklich schlampig ausgebildet?
Ich weiß nicht, ob es jetzt zwangsläufig an der Ausbildung liegt oder an dem, was die Regie in dem Stück oder in der Arbeit einfordert. Aber das ist ein Grund. Aber ein anderer Grund ist mit Sicherheit, dass die Regie heute oft mehr Wert drauf legt, dass die Atmosphäre eine stimmige ist. Und da ist die Sprache für manchen verzichtbar. Und dann wird das eben kompensiert dadurch, dass man so ein Mikrofon hat. Aber auch das greift zu kurz, ja. Das ist ja auch in manchen Fällen ein bewusst eingesetztes Mittel, weil man natürlich durch die Nähe, die man hat, wenn man ein Mikrofon hier hat und in einem ganz leisen Ton spricht, einen anderen Effekt erzielt, als wenn ich das Bestreben habe, bis in den zweiten oder dritten Rang hochzukommen.
Ist auch anstrengend.
Natürlich ist auch anstrengend, aber ich meine, warum das so ist, hat eben mehrere Gründe. Zum einen Schlampigkeit, zum anderen, weil es bewusst als Mittel eingesetzt wird und wieder zum anderen, als aus der Not eine Tugend macht.
Ist das für dich ein Thema? Hast du schon mit so Mikroports gearbeitet?
Ja, ja, na klar. Also genau deswegen, weil die Regie in dem Fall das eben als Mittel eingesetzt hat. Mhm. Aber sonst ist es mir wichtig, wenn es keine Mikros gibt, es ist mir wichtig, dass ich verstanden werde. Und es ist mir ein Anliegen. Ja? Und oft habe ich es schon erlebt, dass man dann in der Probensituation ist und das eben als verzichtbarer Bestandteil behandelt wird. Aber mir geht es nicht so. Für mich ist das nicht verzichtbar, sondern es ist mir wichtig, verstanden zu werden.
Gut, das ist auch ein Unterschied, wenn man jetzt auf der Bühne steht. Ja? Ein großes Haus, das Burgtheater ist halt doch groß. Wie viele Sitzplätze?
Ich weiß es gar nicht, da muss ich eine kleine Korrektur zu der Einführung geben. Ja? Ich bin nicht mehr fest am Burgtheater.
Okay.
Also genau zu Corona-Beginn haben sich unsere Wege eigentlich getrennt, weil ich mehr Richtung Fernsehen abgedriftet bin. Mhm. Und das ließ sich nicht mehr mit einem festen Engagement am Theater vereinbaren. Mhm. Und jetzt bin ich nominal Gast.
Aber wie ist das Gefühl jetzt, wenn man im Burgtheater steht? Ja. Von der Lautstärke, von der Akustik für einen Schauspieler, der ein bisschen ehrgeizig ist.
Da muss man, dessen muss man sich schon bewusst sein. Also, das ist eine Herausforderung. Ja. Ich empfinde es so. Weil man ja genau, sagen wir mal, an dieser Grenze arbeiten will, wo der Ton persönlich ist, aber man trotzdem immer verstanden wird. So, und wenn wir uns jetzt so unterhalten, und die Situation gibt's ja auch auf einer großen Bühne,
ja,
dann würden wir uns natürlich natürlicherweise nicht besonders laut und deutlich unterhalten. Man muss es aber, damit man verstanden wird.
Da muss man schon was ein bisschen schreien. Das
ja, man muss es eben betonen für Millionen.
Sehr nett, ja.
Also man muss halt... es wirklich greifen, die Sprache, und deutlich sprechen und es im Hinterkopf haben, dass man es senden will, dass es ankommen soll.
Mhm. Also ein Unterschied, ob man jetzt in den Kammerspielen vor weniger Publikum spielt.
Auf jeden Fall, das macht immensen
Unterschied. Von der Lautstärke.
Ja.
Als jetzt im Burgtheater zum Beispiel. Ja. In deinem Steckbrief steht auch, dass du Bariton bist. Stimmt das?
Ich wünschte. Nein, ich meine, wenn ich was singe, wenn man mich lässt,
ja,
dann bin ich Bariton. Also das ist eben die Tonhöhe, die angegebene. Aber leider hat man mich bis jetzt viel zu wenig gelassen. Aber ich könnte.
Ja, ging ja das? Ich meine, sind wir alles offen.
Nein, ich singe eigentlich gerne, aber habe bis jetzt erst wirklich selten das Vergnügen gehabt, das in einem Stück machen zu dürfen. Und beim Film sowieso nicht.
Momentan Usedom-Krimis?
Genau, ja.
Ist das so eine kleine Leidenschaft, die Gegend dort oben?
Also wir drehen genau dann, wenn das Wetter scheußlich ist und man eigentlich nicht dort sein will, oder wenn, dann in der Sauna. Mhm. Ja, also man kann dafür schon eine Leidenschaft entwickeln, aber es ist schon anstrengend. Also jetzt, genau November, in ein paar Tagen geht's wieder los, dass wir dort drehen.
Mhm. Wie ist der Unterschied Fernsehen, Film, jetzt vom Sprechen her?
Das, worüber wir gerade gesprochen haben, das Gefühl des Sendens, muss ich total weglassen. Es ist, die Kamera fängt ein, was man bei sich hat, weil die eben viel näher dran ist. Analog zu der Mikrofonsituation wahrscheinlich. Und da ist meine Erfahrung, die sich wahrscheinlich mit der Erfahrung von vielen Kollegen deckt, das möglichst zuzulassen, was in der Situation verhandelt wird. Und der Wunsch, das zu senden, das führt einen eigentlich nur auf den falschen Weg, weil dann wird es in der Regel zu groß und unglaubwürdig und dann fliegt es spätestens beim Schnitt raus.
Texte lernen auch einfacher,
das ist,
wenn man sich nur für den nächsten Tag vorbereiten muss. Und
ja, also natürlich muss ich die ganze Geschichte im Kopf haben. Also ich muss wissen, worum es geht und an welcher Situation die Figur ist, die ich spiele, zu welchem Zeitpunkt. Das ist natürlich viel einfacher spürbar, wenn man in dem Stück unterwegs ist. Wenn man das Stück spielt im Theater, dann hat man einen ganz organischen Ablauf drin. Das ist beim Drehen überhaupt nicht so, weil da drehen wir heute die Anfangsszene und morgen die Schlussszene. Und dann ist 5 Tage Pause und dann drehen wir das, was irgendwo in der Mitte kommt.
Ist es für den Körper anstrengender, auf der Bühne zu stehen?
Auf jeden Fall.
Das Stück durchzuspielen, vielleicht 3 Stunden?
Auf jeden Fall. Ja. Also zumindest kann ich das für mich sagen, zu 100%. Also, und das ist auch das viel Reizvollere in dem Moment, wo ich ein körperlich anstrengendes Stück habe, bin ich danach fertig. Das ist wie wenn man joggen geht oder wenn man richtig anstrengenden Sport macht.
Bis man auch runterkommt am Abend, wenn man heimkommt nach so einem 3-4 Stunden Stück. Burgtheater sind ja auch sehr lange Stücke.
Ja, also es kommt drauf an. Ja. Je involvierter man ist, desto mehr Zeit braucht man irgendwie, um runterzukommen. Ja.
Und genießt dann auch die Stille? Oder geht es dann erst richtig los, dass man...
Kommt drauf an. Ich finde es schön eigentlich, wenn man nach der Vorstellung mit den Kollegen noch zusammensitzt und irgendwie kurz das ausschwingen lässt. So.
Mhm. Gibt's eine Hörprobe,
ja,
die du mitgebracht hast?
Natürlich.
Gibt's, dass man mal den Unterschied von der Stimme jetzt zur Hörbuchstimme bekommen?
Ich weiß nicht, ob es so ein großer ist.
Ist das so ein Schalter, den du da umlegst,
eigentlich,
wenn das Mikro angeht?
Ich würde es eigentlich überhaupt nicht so empfinden. Mein Wunsch ist, so authentisch wie möglich den Text, mit dem ich zu tun habe, vorzulesen. Mhm. Also das ist meines Erachtens die Herausforderung, dass man einen Text zu sich holt und trotzdem eine Interpretation reinbringt, ohne
sich zu verstellen.
Ja, genau.
Ja, lass mal hören.
Gerne. Ich lese in der Regel immer vom iPad. Das hat nämlich den wunderbaren Vorteil, dass man erstens flüssig blättern kann und zweitens die Kollegen an der Technik wenig schneiden müssen. Das Dorf erstreckt sich zwischen einem Fluss und einem Kruzifix, dem Kalvarienberg an einer Kreuzung, der die Grenze nur zur benachbarten und geheimnisvollen Vendée markiert. Im Westen sind die Chouans, die das ganze Gebiet bis zum Ozean halten, und trotz des geringen Alters dieser Grenze von gerade mal 200 Jahren erklärt das, warum man selten ans Meer fuhr, wenn man Lust hatte, baden zu gehen, sondern eher in den Kanälen und Flüssen herumplanschte, was an jenem Morgen sicher nicht in Frage kam, denn es war Herbst, ein kalter und feuchter Spätherbst, dessen diesige Tage besonders kurz und dessen Abende besonders geeignet sind, sich aufzuhängen. Als nun das Wildschwein, das Pater Largeaus Seele aufgenommen hatte, dort drüben im Unterholz gierig sein erstes Weibchen bestieg, schlug Lucie die Augen auf, die ebenso grau waren wie der heraufziehende Morgen, den sie durchs Fenster erblickte, der Holunder kahl und die Nussbäume entlaubt. Sie fröstelte, zögerte einen Augenblick, ob sie noch in der wohligen Nestwärme unter der schweren Daunendecke bleiben sollte, wo sie über die Nacht daran gewöhnt, den Hund, den Schweiß und das verbrannte Holz nicht mehr roch, schloss wieder die Augen und drehte sich um. Der Köter leckte an ihrem Unterarm. Mit einem Kniestoß jagte sie ihn zum Teufel. Das nackte Bein schnellte dabei unter der schützenden Decke hervor, so dass Kälte eindrang. Sie knurrte wie der geschundene Kläffer. Es war zu spät. Die Gebärmutterbehaglichkeit in Schmutz und Schlaf war dahin. Sie schlug die Daunendecke energisch zurück, löste Panik unter den Milben aus, schlüpfte in ihre Pantoffeln und stürmte die Treppe hinunter, während 2 Kilometer weiter das Wildschwein mit den Vorderpfoten auf den Schultern der Bache seine erste endlos lange Ekstase erlebte.
Sehr schön. Als ob man dabei wäre.
Als ob man dabei wäre.
Die Stimme verändert sich wirklich nicht. Beim iPad kann man sich aber jetzt keine Notizen machen. Also wenn ich einen Text spreche, dann strukturiere ich mal ein bisschen. Das kannst du ja da nicht am iPad.
Könnte ich theoretisch schon.
Liest du das vorher öfters durch, ja, laut? Wie gehst du da heran an so Hörbuchtexte?
Ich lese es mir mehrere Male laut.
Also du kriegst das zugeschickt im Vorhinein?
Genau. Ich krieg's zugeschickt. In der Regel habe ich das Glück, mit schönen Texten zu tun zu haben. Und dann lese ich es mir laut durch. Und dann kommt es drauf an, manche Texte sind eben besonders schwierig. Die muss man öfter lesen. Zu anderen Texten, auch wenn sie schwierig sind, habe ich vielleicht einen besseren Zugang. Mhm. Dann habe ich es schneller im Gefühl und habe es auch schneller im Mund sozusagen. Ja, und mittlerweile hat sich so eine Routine entwickelt, dass ich es mir, sagen wir mal, dreimal durchlese im Vorfeld und dann, bevor ich es aufnehme, lese ich es mir noch einmal durch, damit ich es im Kurzzeitgedächtnis habe. Und dann hoffe ich, dass es gut läuft.
Aber du spielst richtig mit, du fühlst es richtig. Also wenn man dir zuhört, glaubt man, man ist dabei.
Das ist schön, danke für das Kompliment. Das ist natürlich mein Wunsch, dass es erlebbar wird. Ja. Aber dass der Text trotzdem im Vordergrund bleibt. Also es ist mein Wunsch, dass ich mich dem Text zur Verfügung stelle. So. Und manchmal gelingt das besser, manchmal gelingt das schlechter. Ja.
Hörbuch ist ja wieder ganz was anderes zu Theater und Film. Ja. Auch aber ein schönes Steckenpferd. Was ist das Besondere für dich am Hörbuch?
Ich mag, dass das mit so einer Ruhe zu tun hat. Ich liebe Studioatmosphäre. Also ich habe auch eine technische Affinität. Ich mag Mikros. Ich ertappe mich dabei, dass ich mir irgendwelche Mikrofonmodelle anschaue und mich frage, ob das vielleicht besser klingt als das andere.
Kopfhörer?
Kopfhörer, ja, die sind mir gar nicht so wichtig. Am Mikrofone habe ich eine Leidenschaft.
Wie viel besitzt du? Wie viele Mikrofone? Oh. Nimmst du zu den Aufnahmen dein persönliches Mikro mit? Machen viele.
Ja, machen viele. Also beim wenn ich jetzt zum Ö1 gehe, nehme ich nicht mein eigenes mit. Okay. Da käme ich mir blöd vor. Aber wenn ich meine eigenen Sachen aufnehme, also Texte, die ich jetzt für jemanden spreche, nehme ich mein eigenes Equipment.
Dem du auch vertraust?
Natürlich.
Ja, das ist so das Handwerk, oder?
Ja.
Eines Schauspielers, das verstehe ich schon. Ja.
Ja.
Da fühlt man sich wohler und ich glaube, es ist auch ein bisschen Psychologie dabei.
Ja, und nachdem ich mich schon so intensiv damit auseinandergesetzt habe, macht es mir natürlich auch eine gewisse Freude, diesem Hobby dann gerecht zu werden.
Mhm. Deine Frau, Freundin, ist auch Schauspielerin. Ja. Wie tauscht sie euch aus? Bereitet sie miteinander auf Rollen vor? Wird da abgeprüft? Oder wie stellt man sich so ein Schauspielerpärchen vor?
Genau, das Letzte, was du angesprochen hast. Natürlich kenne ich alle Texte, mit denen sie zu tun hat und andersrum. Mhm. Und wir lernen gemeinsam Texte und sie fragt mich ab, ich frag sie ab. Dann setzt man sich zwangsläufig damit auseinander, weil weder sie noch ich damit zurückhalten kann, doch den einen oder anderen Hinweis zu geben, weil man natürlich eine Vorstellung hat davon, wie die Situation ist, wie sich das entwickeln könnte, wo man vielleicht noch irgendwie es spannender machen könnte, so, ja. Und dann ist es sowieso gut, die Möglichkeit haben, darüber sich mit jemandem auszutauschen. Ja. Weil wenn man dreht, sagen wir mal, gibt es eigentlich wenig Möglichkeiten, da noch besonders intensiv an die Textarbeit zu gehen. Ne? Das sind alles Hausaufgaben, die man machen muss. Das ist beim Theaterspielen ganz anders.
Das Verständnis ist halt auch gut, glaube ich.
Wie meinst
du? Wenn der Partner das Verständnis hat für diese Affinitäten. Für Mikrofone.
Ach so, ja, das hat sie nicht so. Ich glaube, wahrscheinlich hat das auch sozusagen eine männliche Komponente dabei.
Okay.
Aber.
Und das Verständnis für diese großen Bühnenstücke, also wenn man da jetzt den Text von Thomas Bernhard, Heldenplatz oder so, auswendig lernen muss.
Ja, also ich tue mir echt schwer mit solchen komplizierten Texten. Mhm.
Würde ich mir auch tun. Deswegen wollte ich fragen, wie lernt man sowas?
Ja, also wahrscheinlich bewege ich mich einigermaßen im Mittelfeld, ja, so was Textlernen angeht, aber das macht keinen Spaß. Das ist wie früher in der Schule Bio lernen. Es nervt.
Aber ist das nicht im Kurzzeitgedächtnis so?
Meinst du jetzt Bio oder meinst du?
Beides.
Na, also ich muss den Text schon so drauf haben, dass ich ihn wie Wasser kann. Mhm. Also er muss plätschern, fließen.
Fließen, ja.
Und das kommt je nachdem, wie viel man zu tun hat und wie schwer der Text ist, ja, kann man mehr oder weniger Zeit damit verbringen. Mhm. So. Aber irgendwann hat man es drauf, irgendwann erschließt sich's und dann macht es natürlich Spaß, wenn man dann das Gerüst hat, auf dem man turnen kann. Mhm. macht Spaß. Aber wie bis dahin ist ein anstrengender Weg.
Die Flexibilität ist beim Theaterstück jetzt nicht so gegeben, ne, beim Text.
da darf man nicht so viel variieren. Das ist beim Drehen ganz anders. Da ist in der Regel das Credo von der Regisseurin oder dem Regisseur, sag so, wie es besser für dich passt.
Da ist man toleranter.
Da ist man sehr viel toleranter. In der Regel, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber in der Regel geht das, also
nie. Das hilft beim Textlernen natürlich.
Das hilft natürlich auch, weil man kann es viel schneller an sich ranziehen. Mhm. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch das Reizvolle. Ein Text, der nicht beim ersten Lesen sich mir sofort erschließt, macht auch andere Räume auf, weil das eben nicht sofort der Art entspricht, wie ich es formulieren würde, sondern eben jemand anders sagt. Und das bringt mich auch auf eine andere Schiene dann. Ja. Also hat Vor- und Nachteile.
Wo schlägt das Herz am größten? Ist es die Bühne nach wie vor? Ist es jetzt der Film, Hörbuch? Oder ist es so phasenweise?
Ich würde sagen phasenweise. Jetzt, also ich hatte... Ja, es ist wirklich phasenweise. Es kann alles sehr erfüllend sein, kann aber auch alles kräftezehrend und alles andere als erfüllend sein.
Wie entspannt sich Tilfiret, wenn da so eine große Bühnengeschichte ansteht?
Davor oder danach?
Beides.
Davor, bei Theaterstücken, singe ich gerne. Mhm. Das ist erstens gut für die Stimme.
Welche Richtung?
Ich habe noch so alte Lieder von Liederabenden, die ich mal gemacht habe, oder von Stücken, in denen ich was gesungen habe, und dann singe ich die. So, es ist einfach, man kriegt eine gute Atmung, es macht die Stimme warm und locker, man kriegt ein gutes Körpergefühl. So, das davor. Danach ist es nett, mit den Kollegen und Kolleginnen zusammenzusitzen. Beim Film ist es ein bisschen komplizierter, weil da hat man nicht so einen klaren Rhythmus wie bei einer Theaterproduktion. Weil beim Theater, na klar, dann kommen wir alle um eine Stunde vor Vorstellungsbeginn ins Haus und gehen in die Maske, und dazwischen gibt es Phasen, wo man irgendwie Zeit für sich hat. Das ist beim Film überhaupt nicht so, weil kann sein, dass ich morgens um 6 dran bin, kann sein, dass ich nachmittags um 2 erst dran bin. Also, da muss ich gucken. Gehe ich vielleicht vorher joggen oder so.
Also schon ein bisschen sportlich auch.
Ja, das hilft mir irgendwie, um körperlich bei mir zu sein.
Was sind denn da so für typische Übungen? Ich weiß noch, dass ich bei Sprechtraining auch so Korken im Mund hatte und versucht habe, Sätze richtig auszusprechen. So dass man mich noch versteht mit dem Korken im Mund. Was gibt's denn für Tipps, die man so in die Praxis übernehmen könnte?
Also, jetzt mit Sprechübungen die Klassiker, also solche Konsonantenübungen. Aber was ich viel interessanter finde, ist das, was den Inhalt angeht. Mhm. Da habe ich in der Schauspielschule eine super Lehrerin und einen super Lehrer gehabt, die mit uns Texte gearbeitet haben. Und das, was ich jedem ans Herz legen kann, der sich mit Texten beschäftigt, ist kurz gesagt, du musst es meinen. Du musst es meinen. Du musst verstehen, was gesagt wird, und das mit dem zum Ausdruck bringen, wie es bei dir sozusagen durch die Durchlässigkeit deines Körpers und deiner Gefühle, wie es rauskommt.
Und das ist das, was in der heutigen Zeit oft nicht der Fall ist, ne? Dass es einfach nicht so authentisch klingt.
Ja, deswegen kann ich zum Beispiel, wenn ich Werbung im Radio höre, da kriege ich das Kotzen. Weil es so unecht ist. Das ist so falsch.
Vorgelesen.
Es ist so überdreht.
Oder was kritisierst du?
Wie?
Weil es vorgelesen klingt.
Nein, wenn es vorgelesen wäre, ja gar nicht so schlimm, sondern es ist da lügt jemand. Also da schwindelt. Ich höre, dass jemand nicht das meint, was er sagt. Ja. Deswegen, das Das hört mich total ab.
Das ist ein Reizthema bei dir, okay. Ich weiß, du kennst auch jemanden, der Cochlea-Implantate trägt.
Ja.
Was für Erfahrungen hast du?
Ich wusste gar nicht, bevor ich den Max kennengelernt habe, also bevor ich den Freund kennengelernt habe, wusste ich überhaupt nicht, dass es diese Technik gibt. Mhm. Ich kannte Hörgeräte, die man von außen sieht und die dann kleiner gemacht werden und die vielleicht in Brillenbügeln versteckt sind. Ich habe als Zivi im Altersheim viel mit Hörgeräten zu tun gehabt bei den alten Leuten, die ich da betreut habe. Aber das mit den Cochlea-Implantaten, das habe ich davor, das wusste ich nicht, dass das funktioniert. Ich finde das faszinierend. Mhm. Also was für eine Irrsinnsmöglichkeit, dass Leute, die eigentlich taub von Geburt an wären, damit hören können. Also Segnungen der Technik. Mhm. Wirklich, also es ist toll. Und der Freund von mir, der hat das erst bekommen, da war, glaube ich, 4 oder 5 oder so, meine ich jetzt, wenn ich jetzt die Zahlen nicht vertausche. Bei ihm ist es, wie ich mitbekommen habe, nicht so intuitiv wie andere Leute, die das eben schon von der Geburt an, dieses Implantat bekommen.
Mhm. Also im ersten Lebensjahr?
Ja, also nicht von Geburt, sondern im ersten Lebensjahr. Ja, aber es ist trotzdem faszinierend. Wie genau er jetzt hört, das kann ich auch nicht genau abschätzen. Ich merke, wenn ich mich mit ihm unterhalte, fällt es ihm sehr viel leichter, wenn wir uns anschauen. Auch so kriege ich manchmal mit, dass sein Hörverhalten nicht identisch ist mit dem, wie ich es habe. Mhm. Aber im Großen und Ganzen
durch verschiedene Umwelteinflüsse, so, wenn es laut ist, wenn man vielleicht...
Genau, wenn es laut ist, das merke ich, dann...
Was passiert dann? Wird er unruhig? Oder?
Nee, er wird nicht unruhig. Ich merke, dass er sich dann aus der Unterhaltung ein bisschen zurücknimmt. Ich glaube, es wird ihm zu anstrengend.
Ja,
das kann sein. Also, dass das einfach... Das kenne ich auch von einer alten Verwandten von mir, die eben Hörgeräte hat, dass das sozusagen dann nicht so genau ortbar für sie ist. Mhm. Und dann wird es eher diffus und das ist jetzt so anstrengend und das will sie nicht. Wahrscheinlich ist das auch eine individuelle Sache. Ja. Mhm.
Was wünschst du dir für die Zukunft?
Justus. Also, ja, interessante Projekte. Ja, interessante Projekte, wo ich mit interessanten Leuten zusammenkomme und spannende Erlebnisse habe.
Schöne Momente einfach.
Ja.
Spaß bei der Arbeit.
Das ist extrem wichtig, ja. Also, und da kann man viel Glück haben, kann hohe Erwartungen haben, die enttäuscht werden und andere Sachen, von denen ich mir überhaupt nichts erwartet habe, sind fantastisch geworden. Also deswswegen wünsche ich mir spannende Projekte mit guten Leuten in schönen Konstellationen.
Toi, toi, toi. Viel Erfolg weiterhin. Wir freuen uns noch auf viele Krimis hoffentlich. Ja,
Krimis wird es geben, aber...
Und hoffentlich, dass wir dich auch bald wieder auf der Bühne irgendwo sehen werden.
Ja, da hätte ich jetzt auch mal wieder Lust drauf.
Schon, oder?
Ja, jetzt habe ich fast 2 Jahre lang nichts gespielt auf der Bühne.
Ja.
Jetzt wird es mal wieder Zeit.
Till Fierit, vielen Dank.
Danke auch.
Dankeschön. Danke Ihnen für Ihr Interesse, fürs Zuhören. Alles Gute, bis zum nächsten Mal bei Hörgespräche Sinnvolles aus dem Leben. Wiedersehen, wiederhören.
Zum Schluss Persönliches über das Hören. Gibt es einen Hörmoment, der Sie besonders berührt?
Was mir spontan einfällt, sind die Kinderhörbücher, mit denen ich eben als Kind groß geworden bin. Die berühren mich jetzt noch, natürlich, werden Kindheitserinnerungen wach.
Welche Botschaft haben Sie an unsere Zuseher?
Mit offenen Ohren durch die Welt gehen.
Wäre Ihr Leben ohne Gehör anders verlaufen?
Ich kann es mir gar nicht ausmalen. Hören und Sprechen ist eine ist irrsinnig wichtig in meinem Leben. Also wirklich irrsinnig wichtig. Wahrscheinlich wichtiger als Sehen, aber ich weiß nicht, ob ich das so ermessen kann. Aber Sprache verstehen und Sprache selber sprechen ist mir unglaublich wichtig.